Ich möchte diese Folge mit einer Triggerwarnung beginnen. Die Geschichte, die du heute hörst, enthält digitale Überwachung, konkrete Drohungen mit sexueller und körperlicher Gewalt, sexuelle Nötigung sowie Gewalt gegenüber einem Kind. Wenn du dich gerade in einer verletzlichen Phase befindest, überlege bitte gut, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Folge zu hören. Es ist vollkommen in Ordnung, auf dich zu achten. Heute spreche ich mit Sabrina. Sabrina erzählt, wie ihr Mann ihr Wort für Wort vorlesen konnte, was sie ihrer besten Freundin im Messenger geschrieben hatte, ohne ihr Handy je in der Hand gehabt zu haben. Wie er ihr erklärt hat, dass er sie vergewaltigen oder sogar töten lassen könnte, mit konkreten Beschreibungen, wie das ablaufen würde. Wie ihre kleine Tochter ihr heimlich Briefe zugesteckt hat, in denen stand: Mama, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Und wie sie an dem Morgen, an dem sie mit den Kindern gegangen ist, zum ersten Mal seit Jahren wieder Luft bekommen hat. Willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen im Coaching auf ihrem Weg aus destruktiven Beziehungsmustern. In diesem Podcast teilen Betroffene ihre persönlichen Geschichten. Geschichten, die oft viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Nach jeder Erzählung ordne ich zentrale Muster und Dynamiken ein, damit auch diejenigen, die solche Erfahrungen nicht selbst gemacht haben, die Auswirkungen besser verstehen und nachvollziehen können. Dabei verbinde ich fachliche Expertise, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Erfahrungen. Die heutige Geschichte kommt also von Sabrina. Sie ist Mutter von 3 Kindern und hat mehrere Jahre in einer Beziehung gelebt, die schleichend eskalierte, bis sie irgendwann in einer Situation war, in der buchstäblich ihr Leben auf dem Spiel stand. Sabrina ist nicht ihr echter Name. In diesem Podcast sprechen Betroffene unter einem Pseudonym, um ihre Privatsphäre zu schützen. Wenn du dich in Sabrinas Geschichte wiedererkennst, möchte ich dich ermutigen, dir Unterstützung zu holen. Du musst das nicht alleine durchstehen. Den Link zu meinem kostenfreien Erstgespräch findest du in den Shownotes. Jetzt erzählt uns Sabrina ihre Geschichte. Liebe Sabrina, willkommen im Podcast Narzissmus und toxische Beziehung. Jetzt sprechen wir. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, über deine Geschichte zu sprechen. Magst du für die Zuhörenden einmal kurz verraten, was genau dich zu dieser Entscheidung gebracht hat?
Ja, hallo, liebe Jennifer. Ich freue mich sehr, dass wir diese Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Und mir liegt da sehr viel dran, das zu tun. Denn der Podcast hier, dem habe ich viel zu verdanken. Ich bin per Zufall beim Googlen mehr oder weniger darauf gestoßen und habe mir diese Folgen angehört. Und mir ist das erste Mal bewusst geworden, so ist es bei dir auch. Und ich konnte das dann einordnen. Ganz viele Szenen, wo ich gedacht habe, die sind genauso in meinem Leben. Und wenn ich mit meiner Geschichte anderen so auch helfen kann, kann ich vielleicht ein bisschen was zurückgeben. Außerdem ist es für mich vielleicht auch mal später eine gewisse Erinnerung an diese Zeit, weil ich schon merke, man verdrängt viel. Und ja, wo ich irgendwann mal vielleicht drauf zurückkommen möchte.
Ja, okay, vielen Dank. Dann lass uns doch einmal in deine Beziehungsgeschichte starten, Sabrina. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Genau, wir haben uns kennengelernt am Rande von einer Sportveranstaltung, wo wir uns eigentlich ganz zufällig über den Weg gelaufen sind. Zum damaligen Zeitpunkt war ich etwa ein halbes Jahr getrennt vom Vater meiner ältesten Tochter. Das war damals für mich eine schon schwierige Lebenslage. Ich bin von heute auf morgen quasi alleinerziehend geworden, musste das alles selbst organisieren. Es gab auch im Hintergrund Gerichtsprozesse, Umsorgerecht und so weiter. Also es ging mir nicht so super gut zu der Zeit. Und ja, da kam eben dieser Tag. Wir sind uns dort über den Weg gelaufen, sind ins Gespräch gekommen. Und das war ein ganz bemerkenswertes Treffen, weil es war wirklich, man sagt es ja immer so, Aber es war wirklich so, als ob der Blitz eingeschlagen hätte. Das war, im Nachhinein würde ich schon sagen, ich habe das damals total albern gefunden, aber es war wirklich sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Das war ein ganz krasses Erlebnis und spannend war, dass das auch drumherum viele so wahrgenommen haben. Also das ist direkt aufgefallen. Wir haben uns an dem Tag dann ganz toll unterhalten. Die Gespräche, die gingen auch unheimlich harmonisch schnell voran. Wir haben uns da richtig gut verstanden mit den Themen. Aber ja, also es war wirklich nahezu perfekt. Wir haben uns dann 2 Wochen später nochmal bei einer Sportveranstaltung getroffen. Es war klar an diesem Tag, dass wir da beide auch dort sind. Und ja, das war eigentlich genauso wieder. Wir haben uns ganz toll verstanden und haben aber keine Nummern dort ausgetauscht. Im Nachhinein, ich weiß gar nicht mehr, warum das so war. Es war auf jeden Fall erstmal Funkstille. Wir hatten aber gemeinsame Bekannte. Und über diese gemeinsamen Bekannte kam es dann letztendlich doch dazu, dass wir gegenseitig unsere Nummern hatten und dann miteinander telefoniert haben. Und als wir das einmal angefangen haben, hat sich das fortgesetzt. Also wir haben jeden Tag telefoniert, wir haben Stunden telefoniert. Das war so stimmig. Wir hatten gleiche Lebensvorstellungen, ganz viel gleiche Interessen, haben überlegt, wo es hingehen könnte, also ob wir beruflich was zusammen machen könnten. Ja, also das hat wirklich sehr gut gepasst. Ich konnte natürlich nicht beliebig weg zu der Zeit. Ich hatte, wie gesagt, eine kleine Tochter. Insofern war es mit Treffen da ein bisschen schwierig. Aber ja, wir haben uns dann letztendlich getroffen zum Eisessen. Wir saßen dann, glaube ich, in diesem Café 6 Stunden oder so. Aber da war nichts, nicht mehr wie wir unterhalten uns gut, wir verstehen uns gut und so weiter. Und ich wusste dann nicht so wirklich, wo es hinläuft, weil ich war eigentlich schon interessiert. Wie gesagt, das war ja sehr, sehr perfekt. Aber nachdem von ihm da nicht wirklich eindeutig was kam, war ich da eher so ein bisschen abwartend. Und ja, wir waren dann an einem Wochenende, waren wir zusammen unterwegs und dann hat er mich irgendwann vor allen möglichen Leuten geküsst. Das war mir eigentlich in dem Moment ein bisschen zu arg. Das war so ein bisschen wie ein Überfall. Ja, aber letztendlich ist dann an dem Tag nichts weiter passiert. Wir haben uns dann später nochmal getroffen und ja, wir waren dann spazieren. Es war schon dunkel und an dem Abend, das war quasi so erst unser erster Abend, wo wir zusammen waren. Wir haben uns über alle möglichen Themen unterhalten und es war an diesem Abend eigentlich schon klar, ich weiß, das hört sich ziemlich verrückt an, aber es war klar, dass wir heiraten möchten, dass wir Kinder haben möchten. Ja, und dass wir beide uns so vorstellen.
Sabrina, wie lange wart ihr zu diesem Zeitpunkt, ich sag mal, in einem engeren Kontakt miteinander? Du hattest gesagt, ihr habt dann viel telefoniert, nachdem ihr die Nummern ausgetauscht hattet. Wie lange kanntet ihr euch?
Ja, das waren so in etwa 2 bis 3 Monate.
Ja. Also recht schnell.
Mhm. Genau. Das ging dann relativ schnell und unsere quasi Anfangszeit. Wir haben jetzt nicht so weit auseinander gewohnt, so in Größenordnung 1/2 Stunde. Und wir haben uns am Wochenende getroffen. Wir haben uns auch 1-2 Mal unter der Woche getroffen. Meine Tochter war natürlich dabei. Und er hat sich auch sehr um meine Tochter bemüht. Also die hat auch mal ein Geschenk mitgebracht bekommen. Wir haben unsere Treffen eben so ausgerichtet, dass eben die Tochter auch dabei sein kann. Und das fand ich schon toll in der Zeit, dass sie so integriert eben war. Was ich zu der Zeit ein bisschen komisch fand, ich oder wir durften nicht zu ihm nach Hause. Das heißt, wir haben uns entweder bei mir getroffen oder irgendwo an einem anderen Ort, aber nie bei ihm zu Hause. Und ich habe das auch nicht verstanden, warum nicht. Also bis heute weiß ich den genauen Grund dafür nicht. Das erste Mal war ich bei ihm, da hatten wir unseren Jahrestag. Das heißt, wir waren ein Jahr zusammen. Und ja, da war ich das erste Mal in der Wohnung. Und letztendlich bin ich dann mit der Tochter 2 Jahre später auch dorthin gezogen. Das hat sich dann in Bezug auf Schule und so weiter angeboten. Und dann sind wir quasi mit all unseren Sachen dort bei ihm eingezogen. Nachdem wir eingezogen waren, haben wir auch relativ bald geheiratet. Das war etwa ein halbes Jahr später. Und das war für uns eigentlich beide klar, dass wir das machen möchten, dass das passt. Und das war zu der Zeit auch wirklich sehr, sehr harmonisch. Wir hatten da wirklich eine gute Zeit miteinander und haben dann relativ bald nach der Hochzeit auch unser erstes gemeinsames Kind bekommen. Es war dann so, nachdem der auf der Welt war, habe ich erstmal Elternzeit genommen. Ich habe vorher quasi Vollzeit gearbeitet und habe mich eben in der Elternzeit dann ja mehr oder weniger um alles gekümmert. Also sprich das Kind, aber auch der komplette Haushalt. Ja, so im Nachhinein ist es natürlich so, wenn man alleinerziehend war, ist man natürlich auch gewohnt, viel alleine zu machen. Und ich habe das eben dort bei ihm einfach ja so weitergeführt. Und da ich in Elternzeit und zu Hause war, war das zu dem Zeitpunkt eigentlich auch kein Problem. Wir haben dann 2 Jahre später ein zweites Kind bekommen, ein Mädchen. Und das ging dann im Prinzip genauso weiter. Ich habe so gut wie alles gemacht, habe mich um die Kinder gekümmert, um Treffen mit Freunden, Haushalt und so weiter und so fort. Und die Belastung ging bei mir natürlich dann schon ziemlich in die Höhe. Bei ihm war es so, er hat eigentlich mein Junggesellenleben, das er vorher geführt hat, einfach so weitergemacht. Also er war jetzt nicht wirklich viel mit Freunden und so weiter unterwegs, aber er war mit sich beschäftigt. Ob das jetzt seine Hobbys waren oder Dinge, die er umbauen wollte. Ja, also er hat letztendlich sein Leben für sich geplant und hat sich auch nicht viel in die Kinderbetreuung, Kindererziehung und so weiter eingebracht. Für mich war das damals ja eigentlich soweit okay. Natürlich guckt man mal so rechts und links, dass andere Väter das doch anders machen, aber naja, es scheint eben nicht so sein Ding gewesen zu sein und ja, zu dem Zeitpunkt war es für mich dann auch soweit okay. Ja, wir haben dann so einen richtigen Break eigentlich bekommen oder wo es richtig schwierig wurde, das wurde mit Corona-Pandemie. Und zwar 2 Aspekte waren da eigentlich wichtig. Zum einen, ich habe zu der Zeit einen neuen Job begonnen, wo ich auch ein bisschen Führungsverantwortung hatte, ein kleines Team, tolle Aufgaben, also wirklich eine ganz, ganz tolle Chance für mich, wo ich natürlich auch mehr Zeitkapazität dann hab reingeben müssen. Und das andere war das Thema Corona und Impfen. Weil er war ein völliger Impfgegner, war mit dieser ganzen Situation, Pandemie, wie die Regierung damit geht und so weiter, enorm unzufrieden und konnte es überhaupt nicht akzeptieren, dass ich dazu eine andere Meinung hatte. Das war eigentlich das erste Mal in unserer Beziehung, dass ich wirklich einen ganz anderen Standpunkt hatte und den aber auch behalten habe. Und da hat man schon gemerkt, da wurde uns Alltag extrem erschwert. Das waren dann manchmal einfach nur Äußerungen, du musst doch einsehen, dass dein Standpunkt falsch ist. Du musst doch einsehen, dass in Bezug auf Impfen gelogen wird und, und. Jetzt war diese Pandemie ja eine ganze Weile, 1-2 Jahre, wo das wirklich akut war. Und das hat schon Spuren hinterlassen. Und ich hatte aber eigentlich die Hoffnung, naja, wir haben diese Krise jetzt überstanden. Es ist ja eigentlich auch nicht so ungewöhnlich, dass es mal Krisen gibt. Aber es ging dann erstaunlicherweise so weiter mit seiner Unzufriedenheit. Es war dann das nächste Thema war die Energiekrise, es war die Grünen, die Regierung. Alle sind gegen ihn oder beschließen Maßnahmen, die ihn schlechter stellen. Und er hatte eine wahnsinnige Unzufriedenheit mit der Welt und hat es auch völlig an uns ausgelassen. Und so im Nachhinein bemerke ich, dass, ja, wie soll ich sagen, das fing zu dem Zeitpunkt an, dass wir versucht haben, es ihm alles recht zu machen. Also sprich, wenn er jetzt schlechte Laune wegen irgendeiner Nachrichtenmeldung hatte, dann haben sich alle ruhig verhalten, haben geschaut, dass keiner laut ist oder irgendwas ihn jetzt aufregen könnte. Und es waren schon Kleinigkeiten. Also das konnte sein, dass das Licht im Bad brennt oder dass was rumliegt. Also er hatte an allem und jedem was auszusetzen.
Sabrina, was wäre denn passiert, wenn ihr das nicht gemacht hättet, wenn ihr euch nicht ruhig verhalten hättet?
Ja, natürlich hat sich das nicht immer so umsetzen lassen. Das hat sich dann wirklich geäußert, dass er geschrien hat, gebrüllt hat, sehr ungerecht geworden ist. Also es hat sich jeder dann unwohl gefühlt. Und ja, es ist ganz schwer zu beschreiben. Das war einfach so ein Gefühl, dass man in sich getragen hatte. Es geht ihm nicht gut, Hilfe, wir müssen gucken, dass wir ihn wieder zu guter Laune bringen und dann ist es für uns auch gut.
Also das heißt, es war für euch schon klar, dass er seine Emotionen nicht selbst regulieren kann, wenn er mit was nicht einverstanden ist, sondern dass er das auf eurem Rücken austrägt.
Ja, im Nachhinein gesehen, ja, absolut. Und es war auch so, wie gesagt, ich habe das zu dem Zeitpunkt gar nicht so registriert, sondern erst später. Das ging immer weiter. Also sprich, es war ihm zum Beispiel ein Dorn im Auge, wenn ich Freude über irgendwas gezeigt hatte. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mal shoppen war, was ich wirklich nicht oft war und was gekauft hatte. Und also wenn ich das nur gezeigt habe und mich gefreut habe, dass ich was Neues habe, das wurde völlig runtergeputzt, das wurde völlig zerredet. Oder auch wenn ich mich mit jemand getroffen habe, wenn wir einen schönen Mittag hatten, es wurde total zerredet, dahingehend, ja, ist ja toll, dass du einen schönen Mittag gehabt hast. Ich habe arbeiten müssen, so gut wie du hätte ich es auch mal gerne. Und ich bin dann so dazu übergegangen, dass ich gar nichts mehr erzählt habe. Dass ich, sollte ich was gekauft haben, diese Tüte einfach irgendwo habe verschwinden lassen. Dass ich einfach, wenn ich einen tollen Mittag gehabt habe, den genossen habe, aber nichts dazu erzählt habe. Ja, einfach um da nicht noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Und letztendlich habe ich mich immer weiter zurückgenommen. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar.
Sabrina, wenn du sagst, du hast angefangen, diese Dinge vor ihm zu verbergen und nicht mehr mit ihm zu teilen, war dir das, also jetzt explizit wird es dir wahrscheinlich in der Rückschau klar, aber da gab es dann ein Gefühl dazu. Also das ist nicht möglich, mit ihm darüber zu sprechen und zu sagen, schau mal, immer wenn ich dir was zeige, was für mich gut war, machst du mir das schlecht? Können wir daran was ändern? Kannst du daran was ändern? Diese Möglichkeit gab es nicht.
Ich habe das schon 1-2 Mal probiert, aber das wurde immer vom Tisch gewischt. Also sprich, du, das ist doch gar nicht so, oder was behauptest denn du so? oder das stimmt doch gar nicht. Also das wurde überhaupt nicht ernst genommen. Und ich wusste aber schon, dass das so ist. Und ja, ich habe mich da einfach dann zurückgenommen und habe nichts mehr dazu gesagt. Genau.
Wie ging es dann weiter bei euch beiden?
Ja, wie ging es weiter? Diese Situation hat sich so schleichend weiterentwickelt. Ich habe mich in vielen Dingen zurückgenommen, habe wenig auch erzählt, habe auch, wenn ich mal irgendwo außer Haus war und sei das jetzt nur ein Elternabend oder sowas, das wurde mir dann als Vergnügen ausgelegt und er muss sich ja um alles kümmern. Letztendlich habe ich meine Außenkontakte schon ziemlich drastisch runtergefahren. Also ich habe geschaut, dass ich immer daheim bin, dass er nicht die Verpflichtung hat, quasi auf die Kinder aufzupassen, weil ich doch jetzt irgendwo weg bin. Und ja, ich habe da meine Kontakte nach außen extrem runtergefahren, zeitweise dann nur telefonisch oder zum Beispiel, dass ich Freundinnen auf dem Weg zur Arbeit telefoniert habe. Und ich habe zu der Zeit schon gemerkt, an allen meinen Bekannten hatte er irgendetwas auszusetzen. Ja, und die Situation hat sich dann nochmal verschlimmert. Und zwar hat er eine Art chronische Krankheit bekommen und hatte eben viel mit Schmerzen zu tun. Und das mussten wir natürlich auch alles irgendwo ausbaden. Er war ganz arg reizbar, brauchte seine Ruhe. Es war ein Problem, wenn die Kinder Freunde zum Spielen eingeladen haben. Ich habe das immer versucht so zu legen, dass er dann noch im Büro ist. Ja, also es war irgendwie ein täglicher Eiertanz. Es ist auch öfters passiert, dass er einfach verbal explodiert ist, rumgeschrien hat. Es konnte ihm eigentlich keiner mehr was recht machen. Entweder war das Essen zu warm oder es war zu kalt oder es war ein Gericht, das sich zu oft wiederholt hat. Entweder es war zu dreckig oder, also es war grundsätzlich, war was falsch. Und so im Nachhinein habe ich auch versucht, alles Mögliche auszuschalten, an dem er einen Aufhänger hätte finden können. Und das Ganze ist in zwei Dinge eigentlich ausgeartet. Zum einen, es war für mich eine enorme Belastung. Also zum einen mal, ja, so immer auf Hab-Acht-Stellung zu sein, aber andererseits auch immer zu gucken, dass im Kühlschrank das Richtige ist, dass das Waschbecken regelmäßig gewischt ist, dass alles doch so perfekt ist, wie er es haben muss. Und das hat bei mir dann wirklich dazu geführt, dass ich irgendwie permanent überlastet war. Also ich hatte eigentlich keine Minute mehr, in der ich mich mal aufs Sofa setzen konnte. Ich hatte permanent ein schlechtes Gewissen. Hab vom Sofa nach rechts und links geschaut und habe eigentlich nur Arbeit gesehen. Bin sofort wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Aber es hat nie gereicht. Es hat nie gereicht, egal was ich gemacht habe. Und das ist natürlich so eine Spirale, die zu totalem Frust führt. Und das war eine Sache, die mich immer weiter runtergezogen hat und was letztendlich auch Leute um mich herum gemerkt haben. Also die haben mich drauf angesprochen, was ist los mit dir? Und ich habe ja nie nach außen hin was erzählt. Nach außen hin hatten wir die perfekte Familie, die perfekte Fassade. Es war alles harmonisch. Es war alles wunderbar. Und ich habe das dann angefangen zu hinterfragen.
Gab es zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch schöne Phasen in dieser Beziehung, also Phasen, für die es sich lohnte, weiterzumachen? Und hattest du zu diesem Zeitpunkt auch schon Gedanken an eine Trennung, beziehungsweise was hat dich möglicherweise davon abgehalten, über eine Trennung nachzudenken?
Ja, es gab gute Zeiten. Es gab gute Zeiten, insbesondere wenn wir mal was zusammen unternommen haben, also als Familie und insbesondere, wenn andere dabei waren. Weil es war klar, der ganzen Familie war unausgesprochen klar, wenn andere dabei sind, dann wird das Sonnenscheingesicht aufgesetzt. Da ist es auch egal, ob die Kinder laut sind oder mal was umwerfen oder bekleckern. Das ist alles egal. Sie können da unbeschwert sein. Die sind da quasi mit aufgewachsen. Und ja, das waren also wirklich auch schöne Momente, wo es eigentlich so ist, wie man sich das vorstellt. Für mich war es damals schon so, es gab ein ganz, ja, signifikantes Ereignis für mich im Urlaub. Wir waren in einem Hotel und da gab es mehrere Restaurants und er wollte da in eins gehen, wo ich absolut nicht hin wollte, weil ich diese Richtung überhaupt nicht gut vertrage. Und dann habe ich gesagt, hey, ist doch kein Problem. Du kannst doch da gerne hingehen. Das eine Kind wäre auch mitgegangen. Und nein, das wollte er nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir gehen da alle zusammen hin. Und dann habe ich gesagt, du, ich möchte aber nicht. Ich möchte nicht. Das kommt für mich jetzt nicht in Frage. Und ja, er ist dann in dieses ganz normale Hauptrestaurant mit zum Essen gegangen und hat sich dann dort völlig betrunken. Hat sich betrunken, hat nichts gegessen, hat andere Gäste angepöbelt und letztendlich dann seinen ganzen Frust an mir ausgelassen. Das hat mich so getroffen. Weil er hätte ja da hingehen können, das wäre ja gar kein Thema gewesen. Aber ich wollte halt partout nicht, weil schon der Geruch war für mich schlimm. Und ja, und also er hat mir wirklich eine Riesenszene im Zimmer dann gemacht. Das hat dann so mich getriggert, dass ich am nächsten Tag sogar Migräne hatte. Und also dieser Urlaub, der war völlig, ja, der war dann völlig hinüber. Solches Szenen gab es eben öfters, aber diese eine habe ich total in Erinnerung, weil wir sind aus diesem Urlaub nach Hause gekommen und als wir zu Hause waren, habe ich das erste Mal zu einer Freundin gesagt, du, ich bin mit ihm nur noch wegen der Kinder zusammen.
Du hattest ja auch gesagt, Sabrina, es haben immer mehr Menschen in deinem Umfeld etwas bemerkt und dich auch angesprochen. Wie hast du darauf reagiert?
Es kommt drauf an, wer mich angesprochen hat. Leute, die mir jetzt nicht so nah gestanden sind, also zum Beispiel Geschäftskollegen oder sowas, denen habe ich erzählt, ja, ich habe halt viel zu tun mit Arbeit, mit drei Kindern, waren dann zum Teil auch meine Eltern gesundheitlich etwas angeschlagen und ja, so mein Standardsatz war eben der, ich habe viel um die Ohren. Und ich habe dann aber angefangen, mich meinen besten Freunden gegenüber ja in gewisser Weise zu outen, zu erzählen, was wirklich läuft. Und der Tenor von den meisten war eigentlich, hätten wir nie gedacht. Das hätten wir nie gedacht. Nach außen hin ist es doch bei euch so perfekt. Das passt doch alles so gut. Und ja, die haben aber dann manche Dinge mit einem anderen Blickwinkel betrachtet und es sind ihnen dann auch Dinge aufgefallen. Und das war für mich eigentlich dann das Bemerkenswerte, dass doch von außen Dinge sichtbar waren, von denen ich es nicht gedacht hätte.
Magst du uns verraten, was das als Beispiel gewesen ist?
Ja, das ist zum Beispiel, dass anderen aufgefallen ist, dass er doch zum Beispiel mit den Kindern so gar nichts anfangen kann, insbesondere mit der Tochter. Das war, dass alles, was Haushalt angeht, ja eigentlich an mir hing. Und ja, wenn man Besuch hat, Leute eingeladen hat und so weiter, dass im Prinzip einer alles gemacht hat und der andere gesagt hat, was wie getan werden sollte. Und das ist dann schon ein Stück weit aufgefallen. Und was auch aufgefallen ist, grundsätzlich, er hat Gespräche an sich gerissen. Er hat Gespräche an sich gerissen, innerhalb von kürzester Zeit und hat von sich erzählt. Von sich, von seiner Arbeit, von seinen Hobbys, von seinen Erlebnissen in der Jugend oder in der Kindheit. Innerhalb von kürzester Zeit haben sich alle Gespräche nur um ihn gedreht. Und das war mir irgendwie auch nicht so bewusst gewesen. Das ist aber anderen total aufgefallen und die haben ja das dann auch gespiegelt. Ja, und zu der Zeit war es dann eben so, dass mich eine sehr gute Freundin auf den Begriff toxische Beziehung, toxische Verhaltensweisen aufmerksam gemacht hat. Und ja, klar, hat man schon mal gehört, aber ich wusste gar nicht, was sich dahinter verbirgt und habe dann mal angefangen zu googeln. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, desto mehr hat das, was bei uns zu Hause lief, einen Namen bekommen. Und es war wirklich für mich eine ganz wesentliche Erkenntnis, was da gerade passiert. Weil zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie immer der Meinung, ich mache was falsch, ich mache nicht genug. Er ist unzufrieden, weil irgendwas mit mir nicht passt, ich mich falsch verhalte und ich mich permanent anpasse. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass vielleicht nicht ich alleine das, sagen wir jetzt mal, Problem bin. Ich habe mich da immer mehr mit beschäftigt und wusste dann so auf einmal, was so typische Verhaltensmuster sind und vielleicht auch, wo die herkommen. Ich muss aber sagen, ich habe das gelesen und habe gedacht, naja gut, okay, also wir haben das jetzt, das ist eben so, jetzt müssen wir mal gucken, was wir draus machen. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich der Sache eine spezielle Dramatik zugeschrieben habe zum damaligen Zeitpunkt.
Mit anderen Worten, wenn ich nochmal auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe, zurückkomme. Es gab zu den Momenten noch keine Gedanken an Trennung.
Ja, also zufrieden war ich nicht, habe aber für mich eigentlich beschlossen gehabt, den Kindern zuliebe zu bleiben und mich zu arrangieren. Und wir hatten ja in dem Sinn auch kein schlechtes Leben. Wir haben in dem Haus gewohnt, wir konnten in Urlaub gehen. Wir konnten Dinge unternehmen, also von außen hin alles perfekt. Und ich dachte, ich kann mich da mit einigermaßen arrangieren. Das war so meine Haltung damals. Und ich habe aber gemerkt, dass sich in mir immer mehr eine innerliche Leere ausbreitet. Vielleicht ging sowas wirklich auch in dem Bereich, dass das eine Depression hätte werden können, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich über nichts wirklich freuen. Ich bin auch über nichts wirklich traurig. Es war alles ein sehr großes, leeres Einerlei. Und ja, der Sache war ich mir eigentlich nur so halb bewusst. Ich wusste, es geht mir nicht gut. Ich wusste, dass ich viel Belastung um mich herum hatte. Ich wusste auch, dass sich viel drum drehte, ihm alles recht zu machen. Ja, aber es lief eben so weiter. Ja, bis letztendlich was passiert ist, mit dem ich eigentlich so überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar, dass ich mit einem Kollegen ein bisschen näher in Kontakt gekommen bin. Das heißt, wir Wir haben auch ein bisschen WhatsApp geschrieben, waren als mal in der Mittagspause zusammen essen und so weiter. Und der hat mich auf einmal Dinge gefragt, über die ich mir schon seit Jahren keine Gedanken mehr gemacht hatte. Also zum Beispiel, wo möchtest du denn mal hin verreisen oder was möchtest denn du mal für Hobbys ausprobieren? Also einfach Dinge, die mich betroffen hatten und die ich überhaupt nicht mehr beantworten konnte. Und das war für mich irgendwo ein Punkt zu sehen, hey, irgendwie scheint von mir aktuell gar nichts mehr übrig zu sein. Ja, und diese Unterhaltung, diese Fragen und so weiter, die haben mich einfach, ja, dazu gebracht, Dinge genauer anzuschauen. Auch zu gucken, was will ich denn gar nicht oder was gefällt mir nicht in meinem Leben? Und da kam eben schon raus, dass ganz viel in dieser Beziehung nicht gut lief. Und durch dieses Interesse, diesen Zuspruch, habe ich mir auch mal wieder Gedanken drüber gemacht, was ich denn vielleicht gerne mal machen möchte, sei es jetzt nur ins Kino, in den Film zu gehen. Und ich habe das dann angefangen auch umzusetzen und habe gemerkt, hey, ich lebe wieder ein bisschen oder es ist doch noch was von mir da. Und das ist natürlich auch meinem Mann nicht verborgen geblieben. Und er fand es nicht gut. Also, dass ich so eine gewisse Eigenständigkeit oder Selbstständigkeit in dem Moment angefangen habe zu entwickeln. Und ja, das hat ihm also überhaupt nicht gefallen. Er wurde mir gegenüber verbal oft aggressiv, unterstellte mir Sachen, dass ich ihn vorführen würde in Gesprächen mit anderen, was den anderen gar nicht so aufgefallen ist. Aber diese Eigenständigkeit war ihm ein massiver Dorn im Auge, zumal er auch nicht wirklich wusste, wo das herkommt. Und er hat dann angefangen, mir letztendlich nachzuspionieren, hat dann mitbekommen, dass ich eben Kontakt zu dem Kollegen hatte und so weiter und so fort. Und ja, hat mich dann mehr oder weniger damit konfrontiert und wollte mich dazu zwingen, eben diesen Kontakt abzubrechen. Also er hat da eine massive Bedrohung für die Ehe gesehen und ja, also ich soll das jetzt beenden, ich soll wieder seine Frau sein und ja, und ab dem Zeitpunkt, ja, wurde es mit ihm dann richtig schwierig.
Das heißt, du hast das abgelehnt, also du hast gesagt, nein, ich werde den Kontakt zu diesem Kollegen weiterpflegen, das tut mir gut, oder wie bist du damit umgegangen?
Also es war so, ich habe gesagt, ich werde diesen Kontakt einschränken. Das geht natürlich beruflich nur bedingt und habe das aber weitergeführt. Also wie gesagt, in der Mittagspause und so weiter und so fort. Und im Nachhinein war er da eben misstrauisch und hat ja das Ganze weiterverfolgt. Weiterverfolgt, damit meine ich, er hat Andeutungen gemacht. Er hat Andeutungen gemacht, von wegen, ich soll aufhören, meine Mittagspause mit anderen zu verbringen. Und ich konnte mir überhaupt nicht erklären, woher er das jetzt weiß, wo das herkommt. Und ja, er wurde da immer massiver. Ich soll das sein lassen. Und ja, das war also wirklich, er hat auf verschiedene Arten reagiert. Es war zum einen mal diese verbale Aggressivität, mit der er mich angegangen ist. Es konnte aber auch sein, dass er einfach geheult hat, dass er da saß wie ein Haufen Elend. Er hat Angst um die Ehe und er möchte mich nicht verlieren. Ohne mich, ohne die Familie hat sein Leben keinen Sinn. Er bringt sich um. Und das Schlimme war, ich wusste nie, wann ist welche Laune angesagt. Also sprich, ich bin nach Hause gekommen und wusste nicht, ist es jetzt der normale Mensch, ist es der depressive Mensch oder ist es der aggressive Mensch? Das hat es unheimlich, ja, A, furchtbar gemacht, heimzukommen, aber auch B, man wusste gar nicht, wie man reagieren sollte. Also teilweise, wenn ich zu Hause war und er heimgekommen ist, ich habe an der Art und Weise, wie die Tür aufging, schon gemerkt, was für eine Stimmung und was für eine Laune jetzt da war. Und dieses Auf und Ab, das war wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Es gab Tage, da war er so depressiv. Wir waren sogar einmal in der psychiatrischen Ambulanz. Da sind wir hingefahren und ich hatte wirklich Angst, er tut sich was an. Und schon, wo wir da hingefahren sind, war der eigentlich ganz guter Laune. Und ich dachte mir, was läuft denn jetzt? Und dann hat der Ärztin erzählt, ja, also er wäre gar nicht depressiv, er hätte einfach nur Angst um seine Familie. Ja, er hat dann auch Kontakt zu einer Psychologin aufgenommen. Mir gegenüber hat er gesagt, ja, er hätte ein Problem mit dem Altwerden oder mit dem Älterwerden. Und ja, das würde ihm ja helfen. Letztendlich kam raus, er war da genau einen Termin da und mehr war das eigentlich nicht. Das war mehr, um mich so in gewisser Weise ruhig zu stellen. Ja, es gab Tage, da war er wirklich sehr nett und auch sehr umgänglich. Ich habe mich aber immer weiter zurückgezogen und auch ein recht distanziertes Verhalten gezeigt, weil ich habe gemerkt, wenn ich mich da nicht anfange, ein Stück abzugrenzen, dann macht mich das völlig fertig. Also dann zieht mich das noch immer weiter runter. Ja, und was im Gegenzug aber passiert ist, ist, dass er immer stärker angefangen hat, mich zu kontrollieren. Es war ständig die Frage, wo bist du? Wann bist du da? Was machst du? Also das war ganz massiv. Er wurde auch richtig böse, wenn ich einen Anruf nicht direkt angenommen habe oder wenn ich eine WhatsApp nicht direkt beantwortet habe. Und ja, das war also wirklich massiv. Ich habe mich so eingeengt gefühlt. Wir waren dann auch bei einer Eheberatung und ja, das Fazit von diesen Terminen war eigentlich das, dass er aufhören soll, mich zwingen zu wollen, ihn zu lieben. Weil das war was, das habe ich ihm relativ früh schon gesagt, dass ich ihn nicht mehr liebe. Das war nämlich für mich irgendwann sehr klar, dass dieses Gefühl nicht mehr da ist. Nichtsdestotrotz wäre ich mit ihm wegen den Kindern zusammengeblieben. Ja, und dann war eben diese Zeit, wo diese Kontrolle echt sehr massiv war. Und ja, ich hatte, wie gesagt, zeitweise zu dem Kollegen noch Kontakt. Und das hat er mir immer vorgeworfen und hat sich da extremst drauf aufgehangen. Und eines Tages hat er mir dann eröffnet, dass er mich digital voll überwachen lässt, dass er auch zum Teil Privatdetektive auf mich angesetzt hat, um mich zu kontrollieren. Und er hat, natürlich kann man das, eine digitale Überwachung nicht legal machen. Er hat dazu kriminelle Kontakte aus, ja, ich sage jetzt mal, einer Zeit vor unserer Beziehung bemüht. Ich wusste das, dass der diese hatte, aber eben viele, viele Jahre zurück. Und diese Kontakte hat er aktiviert und er konnte mir alles, was ich in sozialen Medien über irgendwelche Messenger geschrieben hatte, konnte er mir vorlesen. Also er hat es zum Teil auch gemacht, um quasi so seine Macht zu demonstrieren. Und es wurde alles, ich war völlig gläsern. ob ich jetzt mit einer Freundin gesprochen habe oder mit wem auch immer, er wusste alles. Er wusste alles und er wusste auch, dass ich mit einem Anwalt Kontakt aufgenommen habe. Und es wurde dann immer schlimmer. Er hat mich, nachdem er gemerkt hat, ich meine das wohl ernst, weil ich einen Anwalt kontaktiert hatte, fing er an, mir zu drohen. Er fing mir explizit an zu drohen. Er hat seine kriminellen Kontakte. Und wenn ich nur darüber nachdenken würde, ihn zu verlassen, er könnte seine Bekannten ansprechen, die würden alles tun für Geld. Er kann mich vergewaltigen lassen, er kann mich töten lassen, er kann mich anders leiden lassen. Er hat die Mittel und er hatte diese Kontakte wirklich und er hat dafür auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ja, und hat dieses Bedrohungsszenario in den folgenden Monaten extrem aufgebaut. Das heißt, er hat mir beschrieben, was diese Menschen mit mir machen würden, was die auch mit meinem Kollegen machen würden, wenn der noch einmal auf die Idee käme, mich zu kontaktieren. Das haben wir dann übrigens komplett dann eingestellt, weil ich wollte da niemand in Schwierigkeiten bringen. Ich hatte wirklich Angst, weil er hat mir sehr konkret beschrieben, wie diese Personen mich oder andere Leute zur Raison ziehen können. Und was zu der Zeit dann auch anfing, dass er mich zu sexuellen Handlungen genötigt hat. Das heißt, er hat mir klipp und klar gesagt, wenn ich jetzt nicht mitmache und ihm zeige, dass ich ihn lieb habe, dann wüsste ich ja, was passiert. Dann würde er seine Bekannten rufen und danach werde ich sehen, was ich davon habe. Teilweise hat er auch damit gedroht, ich werde dich zerstören, du wirst die Kinder nicht mehr sehen. Ja, so wie er das in dem Moment wollte. Und ich habe mich wirklich aus Angst da auch drauf eingelassen. Das war wirklich ein ganz schreckliches Gefühl. Ich habe da innerlich alle Sperren reinmachen müssen, um jeden Tag irgendwie zu ertragen.
Das, was du beschreibst, Sabrina, das ist ja an Perfidität und Grausamkeit kaum zu ertragen. Erst hat er dir gezeigt, dass jeder deiner Schritte überwacht wird, dass er alles weiß, dass du keine Möglichkeit hast, Dinge zu tun, ohne dass er sie mitbekommen wird. Und dann hat er angefangen, diese Dinge, die du tust, zu sanktionieren. Also dich dazu zu zwingen, sie zu unterlassen, dich einzuschränken, dein Lebensumfeld einzuschränken, immer weniger Möglichkeiten zu haben oder zu nutzen, mit Menschen in Kontakt zu sein, dich auszutauschen, frei zu sein. Dein gesamtes Leben wurde dadurch ja immer weiter eingeengt und eingeschränkt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du da sicherlich auch sehr viel Angst hattest. Welche Gedanken, welche Gefühle sind da bei dir in dieser Zeit aufgekommen? Was hat das ausgelöst? Was hat das mit dir gemacht, diese Dinge, die er da getan hat?
Die erste Zeit, als diese Bedrohungsszenarien anfingen, ich war völlig verängstigt. Ich habe da mit niemand drüber geredet. Ich hab mich zurückgezogen. Ich war völlig müde. Das hat mir so viel Energie gezogen. Ich habe so viel schlafen müssen. Ich habe meine ganze Energie auf die Kinder mehr oder weniger fokussiert. Und es kam aber so langsam dann meine Gegenwehr ins Spiel. Ich hatte echt massive Angst und war aber auch nicht bereit, so weiterzuleben. Und ich habe dann, und das war extrem schwierig, ich habe versucht, mir Hilfe zu organisieren. Und die einzige Möglichkeit, die ich dabei hatte, das war, wenn ich im Büro war. Ich habe mir von Freunden ein zweites Handy besorgen lassen, habe mit meiner Chefin gesprochen und habe gewisse Freiräume bekommen. Also sprich, dass ich mich auslocke, in der Zeit eben Telefonate führen kann, was ich dann später von zu Hause aus nachgearbeitet habe. Und so habe ich das gemacht. Ich habe mit Menschen vom Opferschutz telefoniert, vom Weißen Ring, aber auch mit der Kriminalpolizei. Und natürlich, ich habe die Kontakte zu meinen Freunden wieder hergestellt. Und ich muss sagen, ich habe ganz, ganz tolle Freunde, von denen mich keiner hat hängen lassen, die sofort bereit waren, mich zu unterstützen, auch vor dem Hintergrund dieser Bedrohungslage, die ja eventuell auch auf sie hätte übergreifen können. Und ja, es hat dann bei mir hat sich so langsam herauskristallisiert, dass ich aus dieser Beziehung raus muss. Raus will und raus muss, das natürlich umzusetzen, war ganz massiv schwer. Weil ich war ja nach wie vor ein gläserner Mensch. Ich war zu der Zeit, ich habe mir mit Bargeld einen Laptop gekauft, wo ich nur über öffentliche Netzwerke ins Internet gegangen bin, habe mir da ein Konto angelegt und das war meine Möglichkeit, per Mail zu kommunizieren. Auf dem Weg habe ich dann Kontakte zu Anwälten oder zu einem Anwalt aufgenommen, habe aber auch angefangen, nach Wohnungen zu. Und das war ganz schwierig, weil ich natürlich wusste, er kontrolliert mich, er überwacht mich. Aber es ist mir bis heute nicht klar, was genau er abgegriffen hat oder abgreifen kann. Es gibt einige Dinge, die weiß ich auf jeden Fall. Andere, da hat er natürlich auch gespielt, mich darüber im Unklaren zu lassen und zu sagen, ich weiß alles, was du machst. Natürlich wusste er nicht alles, aber ich wusste ja nie, was weiß er und was nicht. Also es war wirklich eine extrem schwere Zeit und ja, zwei Dinge, die dann meinen Ausstieg eigentlich passiert haben, sind dann passiert. Das eine war, das war in der Adventszeit, wir waren auf einem Weihnachtsmarkt und er hatte sehr viel getrunken an dem Abend. Und wir waren zu Hause und die kleine Tochter, die ist dann mit uns ins Bett gegangen. Und die lag neben mir und er hat versucht, ja, mehr oder weniger mich zu vergewaltigen. Er hat mich überall angefasst. Ich habe oft genug gesagt, nein, kleine Tochter war noch zeitweise wach am Anfang. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Und er hat dann auch nach, ja, Viertelstunde, 20 Minuten von mir abgelassen. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt ist Schluss. So geht's nicht weiter. Und das andere, was passiert ist, er war permanent unzufrieden. Und das hat er natürlich nicht nur an mir ausgelassen, sondern das hat er auch an den Kindern ausgelassen. Und diese ständige Schreierei, Brüllerei, die hat ganz schlimme Auswirkungen auf die kleine Tochter gehabt. Die kleine Tochter hat zu mir gesagt, Mama, warum hast du diesen schrecklichen Mann geheiratet? Mama, bitte zieh mit uns aus. Mama, ich will weg. Sie hat mir kleine Briefchen geschrieben. Mama, ich will raus. Der Papa ist so gemein. Das hat mir so in der Seele wehgetan. Ich habe ihr auch versprochen, dass ich sie nicht mehr mit ihm allein lasse. Das habe ich dann auch so weit ab dem Tag durchgezogen. Und ja, ich habe aber dann wirklich mit Hochdruck nach einer Lösung gesucht.
Jetzt habe ich gerade noch eine Frage, die schon auf sich auf ein Thema bezieht, was du vor etwas längerer Zeit angesprochen hast. Du hattest auch gesagt, du hättest heimlich auch Kontakt zur Kriminalpolizei aufgenommen. Gab es von dieser Seite Unterstützung, Hilfestellung für dich? Wie ist das dort aufgenommen worden, das Thema, was du berichtet hast?
Ja, also da muss man zwei Sachen sehen. Ich habe auf offiziellem Wege quasi mich an eine Beratungsstelle gewandt, die mir gesagt haben, ich soll eben zu einer Polizeidienststelle quasi gehen, die mir auch so ein bisschen geschildert haben, wie das weiter verlaufen würde. Ich hatte aber echt Angst. Ich hatte echt totale Angst. Und der zweite Kontakt im erweiterten Freundeskreis war jemand, der bei der Kripo gearbeitet hat. Und mit dem konnte ich dann über die ganze Geschichte erzählen. Und der hat mir dann auch empfohlen, also A, hat er mir mal klargestellt, dass das doch ganz klare Straftaten sind. Er hat mir aber auch gesagt, was beweistechnisch überhaupt möglich ist. Meine große Sorge war ja einfach das, mir glaubt niemand, weil die Fassade nach außen hin war schon noch ziemlich intakt von der Familie. Und das war immer mein Knackpunkt. Wer glaubt mir? Weil das war ja schon eine ziemlich krasse Geschichte dahinter, die man ihm, glaube ich, auch wenn man ihn nicht näher kennt, nicht zutraut. Und insofern habe ich ihn auch deshalb nicht angezeigt. Theoretisch wäre das auch jetzt noch möglich. Für mich war zu diesem Zeitpunkt nur noch wichtig, ich will mit den Kindern da raus, auch wenn es vielleicht mein Leben kostet.
Also diese Sorge hattest du tatsächlich, dass es dich dein Leben kosten könnte?
Ja, definitiv. Die Drohungen, die er mir gegenüber ausgesprochen hat, waren eindeutig. Ich weiß, dass er über diese Kontakte verfügt. Er war skrupellos genug, um so in meine Privatsphäre einzutauchen, mich zu zwingen, zu nötigen. Ich habe ihm alles zugetraut. Ich traue ihm immer noch alles zu.
Dann lass uns doch nochmal, Sabrina, reingehen. Du hattest eben erwähnt oder eben erzählt, die Entscheidung, dass du dich trennen möchtest, dass du mit deinen Kindern gehen möchtest, koste es, was es wolle, die ist gefallen. Wie hast du das umgesetzt? Was hast du dafür für Schritte in Erwägung gezogen oder auch durchgeführt? Wie bist du aus dieser sehr, sehr schwierigen Situation rausgekommen?
Ja, ich habe dann verschiedene Dinge unternommen. Und zwar einer dieser Schritte war, dass ich mit dir, Jennifer, Kontakt aufgenommen habe, quasi als Expertin für das Thema toxische Beziehungen, einfach um ein bisschen Klarheit zu kriegen, was läuft da, wie kann ich mich ihm gegenüber auch verhalten, ohne dass das Ganze jetzt hochkocht und mit was habe ich zu rechnen. Und das hat mir extrem gut weitergeholfen, um die Situation einzuschätzen, aber auch um letztendlich, wir haben ja dann gemeinsam überlegt, wie dieser Ausstieg auch stattfinden kann. Das war ein ganz wesentlicher Punkt, um diesen Ausstieg zu planen. Parallel dazu habe ich nach Wohnungen gesucht. Und so im Nachhinein war das vielleicht wirklich Schicksal. Und zwar habe ich relativ schnell eine Wohnung gefunden, einen Ort weiter, die mir sehr gut gefallen hat, groß genug, hell, im Prinzip so, wie ich es wollte. Und ich habe diese Wohnung wirklich auch bekommen. Ich habe die angeschaut, allein das war schon ein Riesenproblem, da wegzukommen, ohne dass das jemand merkt quasi. Ja, und dann war irgendwann der Tag, naja, ich habe eine Wohnung, ich will weg. Was nun? Was ich noch dazu sagen muss, Ich habe im Vorfeld ein halbes Jahr immer wieder versucht, mit ihm zu sprechen. Lass uns eine Mediation machen. Wir sind doch beide nicht glücklich hier. Da hat doch keiner was davon und so weiter. Das hat er immer vom Tisch gewischt. Also das wollte er partout nicht. Und ganz wichtig war für ihn, da könnte ja jemand denken, wenn wir uns trennen, dass ich es nicht mehr bringe. Oder ja, also diese Denkweise, die konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das war immer seine größte Sorge, das Aussehen in der Öffentlichkeit. Und er wollte das also partout nicht. Und ich habe das wirklich sehr klar geäußert und sehr klar verfolgt. Verbal, aber auch über manchmal WhatsApp-Nachrichten, wo er mich zu Gesprächen mehr oder weniger ja genötigt hat oder wo er das dann unbedingt loswerden musste. Aber er wollte das partout nicht hören. Und ich musste dann irgendwann, weil auch der Leidensdruck bei der kleinen Tochter so groß war, dass sie jeden Abend gefragt hat, wann können wir endlich gehen? Und ja, ich hatte diese Wohnung. Ich habe insgesamt 4 Freunde ins Vertrauen gezogen. Und ja, ich habe Möbel bestellt in die Wohnung. Ich bin nicht dorthin gegangen. Meine Freunde hatten die Schlüssel. Die haben das alles für mich aufgebaut. Und ja, dann ist mir an einem Freitag zu Hause aufgefallen, dass alle Papiere der Kinder fehlen. Also die Ausweise waren weg, die Impfpässe waren auch Fotoalben weg und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn drauf angesprochen, was das soll oder wo die Sachen sind. Und dann hat er gesagt, ja, er hat sie und er hat gute Gründe, die an sich zu nehmen. Und ja, dann sagte er, ich soll ihm jetzt sagen, ob ich auf der Suche nach einer Wohnung wäre. Und bei dem Gespräch war dann ein gemeinsamer Freund dabei. Ich habe da Wert drauf gelegt, weil ich zu viel Angst hatte, mit ihm dieses Gespräch zu zweit zu führen, weil ich wusste nicht, wo das hinführt. Ich hatte da wirklich massiv Angst. Ja, und ob ich eine Wohnung suche? Ja, und ich habe das dann eben, also mir ist heiß und kalt geworden. Ich wusste ja nicht, was weiß er, was weiß er nicht. Und ich habe dann eben gesagt, ja, ich suche nach einer Lösung. Du weißt es, du weißt, dass ich das nicht mehr will. Und ja, er hat dann in diesem Gespräch quasi vor dem Bekannten, der dabei war, eben geäußert, ja, dann machen wir eine Mediation und so weiter und so fort. Ja. Aber dazu kam es dann nicht, weil im Laufe des Wochenendes hat er auf mich den Druck massiv erhöht, ob ich jetzt eine Wohnung hätte und was ich vorhabe und ich soll ihm das jetzt sagen. Und ich habe aber dicht gehalten und ich habe montags direkt mit dem Anwalt telefoniert, was soll ich machen? Und man muss noch eins dazu sagen, und zwar, ich hatte bereits etwa einen Monat vorher Kontakt zum Jugendamt aufgenommen und hatte gesagt, dass meine Kinder doch auch, also sowohl ich als auch die Kinder, diesen verbalen Angriffen ausgesetzt sind, dass das meiner Meinung nach psychische Gewalt ist und dass ich ausziehen möchte und was ich tun soll. Und die Sachbearbeiterin damals hat mir dann geraten, naja, wenn das so schlimm ist, soll ich doch ins Frauenhaus gehen. Das ist aber was ich den Kindern nicht auch noch zumuten wollte, weil das ist nochmal ein ganz anderer Eingriff. Und und das hatte ich auch mit der Dame besprochen, gesagt, ich gucke, dass ich eine Wohnung finde und dass wir dann eben ausziehen. Und nachdem ich dann nochmal mit dem Anwalt gesprochen hatte, hat er mir auch mehr oder weniger bestätigt, dass er keine andere Chance sieht, als dass ich gehe. Und das habe ich dann getan. Ich habe mit guten Freunden Kontakt aufgenommen, ob die uns für eine kurze Zeit beherbergen würden. Das haben die auch sofort gemacht. An besagtem Tag, ich habe morgens für mich und für jedes der Kinder einen Rucksack eingepackt mit den nötigsten Klamotten, mit Wertsachen, wichtigen Dingen. Und ja, es war, als ob wir in die Schule gefahren wären. Aber wir sind eben dann zu den Freunden hin. Auch das nochmal mit Umwegen, weil ich bin mir sehr sicher, dass auch mein Auto betreckt war. Ich habe das dann auf einem offiziellen Parkplatz stehen lassen und so haben wir ein paar Haken geschlagen. Ich habe alle SIM-Karten zerschnitten. Ich habe alles, was in irgendeiner Art und Weise nachverfolgbar ist, zurückgelassen, weggeworfen und dann sind wir gegangen. Ich habe ihn dann mittags von den Freunden aus angerufen, habe ihm mitgeteilt, dass ich weg bin mit den Kindern, dass ich auch nicht zurückkommen werde, dass eben entsprechende offizielle Stellen Bescheid wissen, dass er sich da auch hinwenden kann und dass ich direkt für die Kinder das Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt habe. Was für mich überraschend war, ich habe über einen Eilentscheid innerhalb von einer Woche das vorläufige Aufenthaltsbestimmungsrecht alleine bekommen. Also diese Dinge, die ich anbringen konnte, wurden sehr ernst genommen und deshalb wurde das recht schnell entschieden, mittlerweile auch im Hauptverfahren, dass die Kinder bei mir leben und eben nur im Rahmen von gewissen Umgängen ihren Vater sehen.
Sabrina, du hast gesagt, die Dinge, die du beim Jugendamt anbringen konntest. Magst du vielleicht für die Zuhörenden, die jetzt noch nicht so eine richtige Idee haben, was müsste man denn dafür tun? Was braucht das Jugendamt? Hast du da einen Hinweis oder einen Tipp? Wie hast du es gemacht? Was hast du dort vorgebracht und in welcher Art und Weise, dass du zu dieser, ja, ich sag mal, oder dass das Jugendamt zu dieser Einschätzung gekommen ist, dass du da Unterstützung bekommen hast?
Also es ist so, die kleine Tochter hat mir Briefe geschrieben, wo eben das draufsteht, Mama, zieh mit mir aus, Mama, ich will nicht mehr, mein Leben hat keinen Sinn mehr, der Papa ist gemein zu mir. Und ich habe, das ist aber wirklich eine Grauzone, ich habe Gespräche zwischen ihr und mir auf dem Handy aufgezeichnet, wo sie ganz verzweifelt weint, Angst hat, um Hilfe bittet. Und das wurde eben alles als Beweis akzeptiert.
Ja, okay, gut. Und dann bist du also aus dieser Wohnung ausgezogen, hast ihn dann darüber informiert. Jetzt hatte er dir ja im Vorfeld schon massivst gedroht. Wie ist es damit weitergegangen? Fühlst du dich im Moment sicher? Wie ist so der auch emotionale Stand bei dir? Wie geht's auch den Kindern? Hat er weitere Versuche unternommen, dich vielleicht auch wieder in die Beziehung zu ziehen oder dir im Nachhinein zu schaden? Magst du dazu noch was sagen, Sabrina?
Ja, also das ist in der Tat ein Bereich, den ich selbst nicht ganz klar einschätzen kann. Ich bin vorsichtig. Die Gefahr schwingt irgendwie immer mit. Also sprich, ich schaue oft in den Rückspiegel. Ich schaue, wenn ich auf einem Parkplatz bin, wer ist in meiner Nähe. Es gibt auch viele Sachen, zum Beispiel persönliche Dinge. Ich schreibe nichts mehr über Messenger oder über E-Mail. Wenn, telefoniere ich über Festnetz oder privater Kontakt. Das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist nicht schön. Ich weiß auch nicht, ob das jemals anders wird. Keine Ahnung. Ich habe nach wie vor noch andere Handys. Auf der anderen Seite, was soll er finden? Ob er jetzt letztendlich einen Anwaltsbrief 2 Tage liest, bevor er ihn offiziell zugestellt bekommt? Was soll's? Er versucht sich, uns allen möglichen Gelegenheiten zu nähern und aufzudrängen. Es ist so, der Junge war nie dieser Aggressivität ausgesetzt wie die Mädchen. Und deshalb hatte der auch nicht so den Leidensdruck. Das heißt, für ihn ist im Moment so primär der Punkt, blöd, dass Mama und Papa getrennt sind. Blöd, dass ich mir jetzt da entweder am einen Ort oder am anderen bin. Die kleine Tochter ist total zufrieden mit der Situation, ist ein viel gelösteres Kind, ist viel mehr lacht, was auch anderen aufgefallen ist. Und was mich völlig beeindruckt, das ist ihr Standing. Sie sagt klipp und klar, ich will den Papa nicht sehen. Egal, wer sie fragt, wenn er auftaucht, also er darf zum Beispiel bei öffentlichen Sportveranstaltungen oder sowas, darf er auftauchen. Sie sagt sofort, der soll weggehen. Also diese Ablehnung ist richtig, richtig, richtig massiv. Er dreht das natürlich so hin, dass ich das der Tochter einimpfen, beibringen würde. Das ist aber nicht so. Das ist einfach eine Konsequenz aus dem Verhalten der letzten Jahre. Aber wie gesagt, er ist da überhaupt nicht kritikfähig, also gar nicht. Und ja, er versucht, mich in Telefonate zu verstricken. Ich habe ganz klar gesagt, nur per E-Mail. Das ist ja manchmal natürlich schwierig, aber ja, ich versuche mich so gut es geht dran zu halten. Und er sagte gerade vor kurzem in einem Telefonat, er respektiert ja, dass ich jetzt da in der neuen Wohnung bin, aber wir könnten uns ja jetzt wieder annähern und dann eine Familie sein. Nein, können wir nicht. Das scheint aber noch nicht angekommen zu sein. Und was eben sehr schade ist, dass er den Sohn eben massiv manipuliert, instrumentalisiert, so in der Form, die Mama ist böse zu mir. Und ja, wir könnten ja viel mehr gemeinsam machen, aber die Mama will das nicht. Und das ist natürlich das, was echt traurig ist im Moment, ja.
Trägt dein Sohn das dann auch zu dir nach Hause? Besprecht ihr das?
Ist manchmal schwierig zu besprechen, weil er recht wütend ist, wenn er solche Dinge sagt. Und in dem Moment kommt man an ihn nicht ran. Zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder doch. Ja.
Ja, verstehe. Und bin jetzt gerade gedanklich auch noch ein bisschen bei der kleinen Tochter, von der du ja schon viel erzählt hast, die so vehement auch gefordert hat, dass du mit ihr und den anderen Kindern ausziehst, dass sie geschützt werden möchte, dass sie da raus will, dass sie den Vater jetzt auch nicht mehr sehen will. Kannst du sagen, was dazu geführt hat? Also gab es da noch andere Situationen, die dieses Kind erleben musste? Oder war dieses, ich sag mal, auf Eierschalen gehen, dieses Nicht-Wissen, wie ist er heute gelaunt, auch diese verbalen Ausbrüche, haben die dazu geführt? Also ich will damit nicht suggerieren, dass das nicht reicht. Das ist schlimm genug. Ich frage mich nur, ob ein Kind, oder was in meinem Kopf ist eben, dass da ein Kind sich entscheidet, ich will diese Familie so nicht mehr, sondern ich fühle mich unsicher und ich will in Sicherheit leben mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern. Das ist ja eine enorme Leistung auch für ein Kind, das sich klar zu machen, das zu fordern der Mutter gegenüber auch und sich damit so offen gegen den Vater und ja auch gegen diese familiäre Situation zu stellen.
Ja, ich denke, es sind zwei Themen, die dazu geführt haben. Das eine ist wirklich diese, man kann es gar nicht als Anschreien bezeichnen, sondern Brüllen mit einem derart aggressiven Gesichtsausdruck, der ehrlich gesagt auch mir massiv Angst gemacht hat, wegen Nichtigkeiten, weil sie jetzt zu laut war oder mit dem Bruder gestritten hat. Grundsätzlich, sie war immer die Schuldige, nicht er. Und er hat sie an den Haaren gezogen. Er hat ihr wohl auch mal auf den Arm geschlagen. Das hat sie der Verfahrensbeiständin erzählt. Von der Situation wusste ich zum Beispiel gar nichts. Es gab Situationen, wo sie geäußert hat, er tötet mich, der Papa tötet mich. Das Kind hat ganz schlimme Angst gehabt. Und das Zweite ist, sie hat sexuelle Übergriffe von ihm zu mir beobachtet. Und auch ganz klar, dass ich gesagt habe, geh weg, lass mich, ich möchte das nicht. Und er nicht aufgehört hat. Und auch das hat sie bei diesen Befragungen ganz klar geschrieben, geäußert. Und ich denke, dass diese beiden Aspekte haben dazu geführt, dass sie sagt, dieser Mensch verhält sich so, wie ich es nicht haben möchte.
Es ist unglaublich, was sie da vollbracht hat. Wahnsinn. Ganz bemerkenswert.
Ich bin so stolz auf dieses Kind. Ich bin so stolz, dass sie das so klar äußert. Und ja, es bringt mich natürlich manchmal auch dazu zu denken, hey, ich hätte viel früher gehen müssen. Aber das bringt jetzt alles nicht. Was für mich völlig bemerkenswert war, mit was ich nicht gerechnet hätte. An dem Tag, als wir gegangen sind, ab diesem Tag, ich konnte wieder atmen. Das war, als ob so ein Panzer um meine Brust weg war, obwohl diese ganzen Bedrohungen ja noch da waren, obwohl ich nicht wusste, wie es weitergeht. Aber ich habe wieder Luft bekommen. Und das hat auch nicht aufgehört. Also das war ganz, ganz überraschend. Und vielleicht ist es bei ihr auch so. Sie kann es jetzt einfach nicht so direkt beschreiben.
Ja, ich glaube, du kannst da wirklich sehr, sehr, sehr stolz auf deine Tochter sein und auch auf dich, dass du das geschafft hast, dass du nach all diesen Situationen, nach diesem Druck und diesen Drohungen für dich diese Stärke gefunden hast, zu sagen, das endet jetzt hier und das lasse ich mit uns, mit mir so nicht mehr machen. Großartig. Sabrina, wie ist denn im Moment jetzt die Situation? Wie geht's für dich weiter? Hast du da schon einen klaren Plan, ein Ziel, was so in den nächsten Wochen und Monaten anstehen wird? Vielleicht auch was Positives, was du den Zuhörenden noch mitgeben kannst? Also gibt es neben dem Atmen können auch Dinge, die vielleicht neu oder wieder in dein Leben gekommen sind, die es bereichern, die es schöner machen, die ja dich auch ein Stück weit befreit haben?
Ja, da gibt's ganz viele. Also zum einen ist es so, ich habe nicht mehr den permanenten Druck auf SMS-Nachrichten, auf Anrufe zu reagieren zu müssen, mich zu rechtfertigen, wann ich was tue. Wenn ich sage, ich gehe mit den Kindern ins Kino, dann mache ich das. Und wenn ich beschließe danach, dass wir zu McDonald's gehen, egal ob das Essen jetzt gesund ist oder nicht, wenn ich sage, wir machen das, dann machen wir das. Und das macht unser Leben um ein Vielfaches einfacher, sich nicht immer rechtfertigen zu müssen, nicht immer sagen zu müssen oder auch nicht immer begründen zu müssen. Also das ist echt Freiheit, muss ich sagen. Und das andere ist, wir sind mittlerweile in unserer Wohnung angekommen. Wir haben Vorhänge, wir haben Regale festgemacht und so weiter und so fort. Und ich habe das früher auch alles alleine gemacht. Und ich kann es noch. Ich brauche niemand. Also das soll jetzt nicht irgendwie arrogant oder was klingen, sondern einfach, ich habe für mich gesehen, ich kann für mich und die Kinder selbst sorgen. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Auch ich habe Freunde, die ich einfach fragen kann und die mir helfen und dass wir gemeinsam das alles hinkriegen. Ich bin so unendlich dankbar für diese Unterstützung, diese uneingeschränkte Unterstützung auch, weil es war ja immer eine gewisse potenzielle Gefahr dabei. Und ja, was eben jetzt noch so ein bisschen belastet, das ist natürlich das Thema, dass er jetzt mit allen Mitteln versucht, Umgänge mit den Kindern entweder hinzubekommen. Mit der Tochter gibt es im Moment quasi nicht. Mit dem Sohn einmal die Woche. Und das möchte er natürlich unbedingt ausweiten. Also für die Tochter, die sich da ganz klar äußert, dass sie es nicht will, da werde ich auch alles in Bewegung setzen, dass sie das nicht muss. Ich frage sie, ob sie das möchte und sie darf das auch jederzeit äußern. Aber wenn ich sage, du magst du vielleicht auch mal, wenn jemand dabei ist, den Papa sehen, dann ist die Antwort nicht nein, sondern auf gar keinen Fall. Und das macht mir so ein bisschen Gedanken, ob man sie da irgendwie weiterhin dazu anhält, das zu tun. Weiß ich nicht, was da draus passiert. Ich weiß auch nicht, wie der Sohn sich so positionieren wird. Das kann ich nicht sagen. Ansonsten, unser Alltag hat sich eigentlich recht schnell eingependelt. Die Kinder haben nach wie vor ihren Freundeskreis, ihre Hobbys, ihre Schule. Da hat sich nichts geändert. Ja, ich plane jetzt für die nächsten Ferien einen Urlaub. Und ich glaube, das wird uns auch echt gut tun. Da freue ich mich total drauf. Ja, und ich hoffe, dass ich in absehbarer Zeit meinen Hausrat auch noch in irgendeiner Art und Weise bekomme. Was ich aktuell habe, das sind Kleider, Schuhe, persönliche Papiere. Aber alles andere ist noch im Haus, wo er nicht möchte, dass ich es betrete. Und ja, ich denke, allein bei den Kleidern war schon einiges aussortiert, was ich nicht bekommen habe. Ich bin gespannt, wie sich das gestaltet. Letztendlich sind es zum Großteil Dinge, die man einfach ersetzen kann mit einem gewissen finanziellen Aufwand. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Gegenstände, an denen man einfach so gewisse Erinnerungswerte hat. Ja, mal sehen, wie das noch geht. Das Einzige, was ich sagen kann, es wird definitiv keinen Weg zurückgeben. Das weiß ich sicher. Egal, er versucht natürlich die charmante Art und Weise und man kommt da auch mal ins Nachdenken, aber es wird auf keinen Fall einen Schritt zurückgeben, da bin ich mir sehr sicher.
Liebe Sabrina, vielen Dank, dass du diese ja doch sehr bedrückende Geschichte, aber mit einem zumindest Stand heute guten Ende mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Eine Frage, die ich hätte stellen sollen, aber nicht gestellt habe? Ist noch irgendetwas offen geblieben?
Ja, ich glaube, es gibt einen Punkt, der so eine Trennung natürlich verdammt schwierig macht. Und das ist, wenn Kinder mit im Spiel sind. Nichtsdestotrotz, Kinder merken es, wenn die Chemie nicht stimmt. Kinder merken, wenn Ungleichgewichte da sind. Die leiden auch. Und ich glaube, dieses, so wie ich es auch gedacht habe, naja, mit Kindern zuliebe bleibe ich, ist nicht der richtige Weg. Ich habe ihn, wie gesagt, ausprobiert. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. Viele machen das, weil es ja doch ein großer Schritt ist mit ganz viel Veränderung. Aber das ist nicht das Argument, das letztendlich hilft in dem Moment.
Ja, dem folge ich in jedem Fall. Das hast du bei deiner Tochter ja auch ganz deutlich gemerkt, beziehungsweise sie hat es dir ja fast schon ins Gesicht geschrien, dass sie all das mitbekommt, dass es ihr nicht gut geht, dass sie viel mehr sieht und hört und fühlt, als du es in dem Moment vielleicht geglaubt hast oder glauben wolltest.
Ja, das ist so. Und auch die große Tochter hat mir vor Jahren schon suggeriert, warum tust du dir das an, warum tust du uns das an? Das ist leichter gesagt als letztendlich umgesetzt, aber es ist schon richtig.
Dann würde ich sagen, Sabrina, lassen wir das so stehen. Ich danke dir, dass du den Mut gefunden hast, über deine Geschichte zu sprechen. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute für die Zukunft, für euch, für deine Familie, dass es euch gut geht, dass ihr euch erholen könnt und dass die Dinge, die jetzt noch anstehen, sich gut und schnell auch für euch lösen werden. Dankeschön.
Vielen lieben Dank, nicht zuletzt auch an dich. Du hast mir beim Ausstieg einen ganz, ganz wesentlichen Input geliefert. Und ja, einfach nochmal danke dafür.
Ich möchte Sabrina noch einmal ausdrücklich danken. Es braucht Mut, eine Geschichte wie diese zu erzählen. Und es braucht noch einmal mehr Mut, das zu tun, wenn die Bedrohung, über die man spricht, nicht einfach Geschichte ist, sondern immer noch mitschwingt. Ich bin froh, dass sie diesen Schritt gegangen ist für sich und für alle, die sich in ihrer Geschichte wiedererkennen werden. Es gibt solche Geschichten in diesem Podcast, die mich auch nach mehrfachem Anhören nicht loslassen. Sabrinas ist eine davon. Nicht, weil das, was sie erlebt hat, so ungewöhnlich beginnt, sondern weil es zeigt, wie weit eine Beziehung eskalieren kann, wenn sich Schritt für Schritt etwas aufbaut, das irgendwann keine Ähnlichkeit mehr hat mit dem, wie es mal angefangen hat. Wie nach jeder Erzählung werde ich auch aus Sabrinas Geschichte einige Punkte herausgreifen und sie einordnen. Ich wähle dabei bewusst Elemente aus, die in vorherigen Folgen noch nicht so intensiv besprochen wurden oder die anhand dieser Geschichte in besonderer Weise deutlich werden. Wie immer ist das keine Bewertung. Es bedeutet nicht, dass andere Elemente nicht vorhanden sind oder weniger schwerwiegen. Ich möchte heute 4 Bereiche ansehen. Das Gehen auf Eierschalen und was das mit der ganzen Familie macht, den schleichenden Selbstverlust und warum er so schwer zu bemerken ist, die Drohkulisse und was anhaltende Bedrohungen mit einem Nervensystem anrichten und schließlich die Tochter, was sie erlebt hat und was sie damit geleistet hat. Diese 4 Bereiche hängen in Sabrinas Geschichte direkt zusammen und ich werde das im Verlauf zeigen. Sabrina beschreibt, wie sie und ihre Kinder ihren Alltag vollständig an der Stimmung ihres Mannes ausgerichtet haben. Nichts passierte mehr einfach so. Jeder Satz wurde vorher abgewogen, jeder Einkauf innerlich geprüft, jedes zu laute Lachen zurückgehalten. Könnte das Ärger geben? Besser mache ich dies nicht, besser weniger davon, besser gar nicht. Was dahinter steckt, ist ein Lernprozess und zwar keiner, den man bewusst durchläuft. Das Gehirn lernt durch Wiederholung. Ein Wutausbruch, weil das Licht im Bad brannte. Ein Abend, der kippt, weil das Essen nicht gepasst hat. Ein Blick, der ankündigt, ich bin gleich am Siedepunkt. Und alle in diesem Haushalt lernen sehr schnell, diesen Punkt nicht zu erreichen, nicht zu überschreiten. Nicht, weil sie Angst hätten, das in Worte zu fassen, sondern weil das Vermeiden günstiger ist als die Konsequenz. So wird Anpassung zur Gewohnheit, ohne dass irgendjemand jemals aktiv beschlossen hätte, so zu leben. Was das mit Kindern macht, geht tiefer, als man zunächst denkt. Wer als Kind lernt, dass seine Aufgabe darin besteht, die Stimmung eines Erwachsenen stabil zu halten, der lernt gleichzeitig auch, meine eigenen Bedürfnisse sind weniger wichtig als die dieser Person. Dass Freude besser leise ist, dass man Hunger, Lärm, Lebendigkeit, eigene Bedürfnisse zurückschraubt, weil das Leben dann reibungsloser wird, wenn man weniger Raum einnimmt. Diese Überzeugungen setzen sich fest, auch wenn Kinder sie nicht in Worte fassen können. Sie werden zu einem Teil davon, wie diese Kinder sich selbst wahrnehmen und was sie für normal halten. Ich möchte auf einen Moment aus Sabrinas Geschichte schauen, der auf den ersten Blick klein wirkt, aber sehr viel aussagt. Es ist ein Kollege, der ihr ganz normale Fragen stellt, wohin sie mal verreisen möchte, welche Hobbys sie sich vorstellen kann. Und Sabrina merkt, dass sie auf diese einfachen Fragen keine Antworten hat. Nicht, weil diese Fragen zu persönlich wären, sondern weil die Gedanken an solche Themen schlicht nicht mehr da sind. Der Wunsch nach einer Reise, die Vorstellung, was ihr gut täte, das Gefühl dafür, was sie mag. Diese Dinge gehören zum Kern dessen, wer man ist. Und bei Sabrina war das weg. Das passiert nicht von einem Tag auf den anderen und genau das macht es so schwer zu bemerken. Sabrina hat es beschrieben. Sie hat aufgehört, positive Dinge zu erzählen, hat Einkäufe verschwinden lassen, hat schöne Erlebnisse für sich behalten, weil das einfacher war, als sie sich zerreden zu lassen. Mit jedem dieser kleinen Rückzüge ist auch ein Stück von dem verschwunden, was ihr gehörte. Irgendwann war da nichts mehr, was sie nach außen getragen hat. Und irgendwann war da auch innerlich immer weniger, weil Dinge, die man nie teilt, nie lebt, nie zulässt, sich irgendwann auch nicht mehr denken lassen. Was hier passiert, ist psychologisch gut erforscht. Wenn Menschen über lange Zeit lernen, dass das Zeigen der eigenen Person Kosten hat, dass Freude kommentiert, Begeisterung kleingeredet und Eigenständigkeit sanktioniert wird, dann beginnt das Gehirn, diese Impulse zu unterdrücken, bevor sie überhaupt sichtbar werden. Das ist kein Charakterzug, das ist kein persönliches Versagen, das ist eine Schutzreaktion auf eine Umgebung, die Selbstausdruck bestraft. Sabrina beschreibt außerdem, dass sie über lange Zeit geblieben ist, nicht aus Liebe, sondern aus dem Gefühl, dass es keine realistische Möglichkeit gab zu gehen. Wegen der Kinder, wegen der finanziellen Abhängigkeit, wegen der Fassade nach außen, wegen all dem, was einen Aufbruch bedeutet hätte. Das ist ein Bleiben, das sich von dem, was wir in anderen Folgen besprochen haben, mitunter unterscheidet. Es ist kein Festhalten an Hoffnung auf bessere Zeiten. Es ist das Ergebnis eines Zustands, in dem die eigene Handlungsfähigkeit so weit eingeschränkt ist, dass ein Ausweg schlicht nicht mehr vorstellbar erscheint. Fachlich nennt man das erlernte Hilflosigkeit. Ein Konzept, das der Psychologe Martin Seligmann in den 1970er Jahren beschrieben hat. Wenn Menschen wiederholt die Erfahrung machen, dass ihre Handlungen keinen Einfluss auf das haben, was ihnen passiert, hören viele irgendwann auf, es überhaupt zu versuchen. Auch dann noch, wenn sich eine Möglichkeit ergibt. Und genau dieser Zustand ist es, der die nächste Stufe so wirkungsvoll macht. Sabrina berichtet, dass ihr Mann kriminelle Kontakte aktiviert hat, um sie vollständig digital zu überwachen. Er hat ihr vorgelesen, was sie in Messengern geschrieben hat. Er wusste, mit wem sie gesprochen hat, was sie geplant hat, dass sie einen Anwalt kontaktiert hat. Und er hat ihr das nicht gesagt, weil er Antworten von ihr wollte. Er hat es ihr gesagt, um ihr zu zeigen, dass es keinen Ausweg gibt. Ich weiß alles, du bist nirgends sicher. Digitale Überwachung in Beziehungen habe ich in diesem Podcast bereits besprochen. Unter anderem in der Folge mit Julia. Aber was hier passiert, ist eine andere Kategorie. Weil er bei der Überwachung nicht aufhört. Er nutzt das, was er weiß, als Fundament für konkrete Drohungen. Er sagt ihr, er könne sie vergewaltigen lassen. Er könne sie sogar töten lassen. Er beschreibt ihr, wie das aussehen würde. Und er macht deutlich, dass er die Mittel dafür hat, denn er hat sie bereits für die Überwachung selbst eingesetzt. Was eine solche Drohkulisse mit einem Menschen macht, ist schwer zu beschreiben, gerade wenn man es nicht erlebt hat. Es geht dabei nicht um eine einmalige Angst, die man verarbeitet und dann hinter sich lässt. Es wird eine Atmosphäre erzeugt, die sich in jeden Moment des Alltags schiebt. Heimkommen wird zum Risiko, telefonieren wird zum Risiko, denken wird zum Risiko, denn wer weiß, ob er nicht auch das irgendwie mitbekommen kann. Jeder mögliche Ausweg, jede Kontaktaufnahme zu einer Freundin, jeder Gedanke an Hilfe trägt das Risiko, entdeckt zu werden. Sabrina beschreibt, wie erschöpft sie war, wie viel sie geschlafen hat, wie sie ihre verbliebene Energie auf die Kinder fokussiert hat, weil dort wenigstens klar war, was sie tun konnte. Das ist keine Schwäche, das ist keine Passivität. Das ist ein klassisches Zeichen dafür, was anhaltende Bedrohung im Nervensystem anrichtet. Wer dauerhaft unter Bedrohung lebt, dessen Nervensystem schaltet in einen Zustand des Sparens. Der Körper hält Energie zurück, weil er nicht weiß, wann er sie braucht. Langfristig führt das zu Erschöpfung, mitunter zu Konzentrationsproblemen, einer gewissen inneren Taubheit. Das beschreibt auch Sabrina, wenn sie sagt, dass sie eine innerliche Leere gespürt hat, dass sie sich über nichts wirklich freuen konnte. In diesem Zusammenhang möchte ich benennen, was Sabrina auch über Sexualität in dieser Zeit berichtet hat. Er hat sie unter konkreter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen. Er hat ihr gesagt, was passiert, wenn sie nicht mitmacht. Und er hat dabei seine kriminellen Kontakte gemeint. In der Folge mit Nele und in der Expertinnenfolge mit Elena Kemme habe ich ausführlich darüber gesprochen, was Sex ohne echte Zustimmung bedeutet, auch innerhalb einer Ehe, auch wenn kein körperlicher Zwang im engeren Sinne stattgefunden hat. Was Sabrina uns berichtet, geht darüber hinaus. Sie hat nicht unter Druck nachgegeben, sie hat unter Todesdrohung mitgemacht. Das ist Vergewaltigung unter Nötigung und das ist in Deutschland eindeutig strafbar. Ich sage das so direkt, weil ich weiß, dass Menschen diese Folge hören und sich fragen, ob das, was ihnen passiert ist, schlimm genug ist, um einen Namen zu verdienen. Und es hat einen Namen. Es gibt noch etwas, das ich ansprechen möchte, weil es in Sabrinas Geschichte besonders deutlich wird. Die Mechanik hinter dem, was er tut, folgt einer Logik, die ich in anderen Formen in fast jeder Geschichte in diesem Podcast wiederfinde. Du machst es der anderen Person unmöglich, dich zu verlassen, indem du die andere Person in eine Situation bringst, in der jeder Ausweg mit einem Preis verbunden ist. Wenn du bleibst, zahlst du. Wenn du gehst, zahlst du. Wenn du dich wehrst, zahlst du. Das Ziel ist nicht, die andere Person zu bestrafen. Das Ziel ist es, die Entscheidungsfreiheit zu beseitigen. Und das funktioniert nicht durch einen einzelnen Moment, sondern durch die Anhäufung von Momenten, bis die andere Person aufgehört hat zu glauben, dass es noch eine Tür gibt, durch die sie gehen könnte. Bei Sabrina kommt dann noch ein Faktor hinzu, der das Bild vervollständigt. Der Selbstverlust, von dem ich vorhin gesprochen habe, und die erlernte Hilflosigkeit machen diese Drohkulisse so besonders wirkungsvoll. Wer seinen eigenen Kern nicht mehr klar spürt, wer nicht mehr weiß, was er will oder was er sich vorstellen kann, der hat auch keine stabile innere Plattform, von der aus er Widerstand entwickeln könnte. Die Drohung fällt auf fruchtbaren Boden, weil der Boden bereits vorbereitet wurde. Sabrina hat ihren Ausweg trotzdem gefunden. Mit einem mit Bargeld gekauften Laptop, einem zweiten Handy, das sie über Freunde bekommen hat, mit Umwegen, die sie mit dem Auto gefahren ist und letztendlich auch mit zerschnittenen SIM-Karten. Das alles ist keine Metapher. Das war Fluchtplanung unter Überwachung. Und das, was sie danach beschreibt, dieses Atmen können, als ob ein Panzer von ihrer Brust gefallen wäre, noch am selben Tag, noch während die Drohungen weiter galten, das sagt mehr, als ich hier in Worte fassen könnte. Jetzt möchte ich noch über Sabrinas jüngste Tochter sprechen, weil sie in dieser Geschichte nicht im Hintergrund vorkommt, sondern sie ist ein elementarer Teil dieser Geschichte. Diese Tochter wächst in einem Haushalt auf, in dem der Vater brüllt. Sie hat die Mutter Nein sagen hören und gesehen, dass er dennoch nicht aufgehört hat. Sie hat sexuelle Übergriffe beobachtet. Sie hat gefürchtet und gesagt, er tötet mich. Sie ist von ihm an den Haaren gezogen worden und Kinder, die in solchen Haushalten leben, sind nicht nur Zeugen der Gewalt, sie leben selbst in ihr. Auch wenn die Gewalt sich vordergründig gegen die Mutter richtet, trifft sie das Kind immer mit, im Körper, in der Angst, in dem, was es lernt, was normal ist. Und was das Kind hier lernt, hängt direkt mit dem zusammen, was ich am Anfang über das Laufen auf Eierschalen gesagt habe. Das Kind hat nicht nur gelernt, sich anzupassen. Es hat gelernt, dass das eigene Wohlbefinden, die eigene Sicherheit nicht von der eigenen Person abhängt, sondern von der Stimmung eines anderen. Das sind keine Gedanken, die ein Kind formulieren kann, aber es sind Überzeugungen, die sich festsetzen und die weit in das Erwachsenenalter hinein nachwirken können. Und dann macht dieses Kind, diese Tochter etwas, das mich so sehr bewegt hat, schon damals, als ich mit Sabrina im Coaching darüber sprach. Sie schreibt ihr Briefe. Sie sagt, Mama, bitte zieh mit mir aus. Ich will hier weg. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Sie bittet, sie fordert. Sie bringt eine Klarheit auf, die viele Erwachsene in derselben Situation nicht mehr haben, weil Erwachsene schon so viele Gründe gefunden haben, zu bleiben. Wegen der Kinder, wegen der Wohnung, wegen der Angst, wegen der Frage, ob man das alles alleine schafft. Diese Tochter kannte diese Gründe noch nicht. Sie hat einfach gesagt, was sie braucht. Was dieses Kind damit leistet, ist so erheblich. Sie bringt die Mutter in Bewegung in einem Moment, in dem Sabrina sich das für sich selbst vielleicht noch nicht erlaubt hätte. Das Argument, wegen der Kinder zu bleiben, ist in ihrer Geschichte lange das Argument, das sie hält. Und dann ist es genau eines dieser Kinder selbst, das sagt, das Argument trägt nicht mehr. Ich leide, wir müssen gehen. Das möchte ich kurz für alle Zuhörenden aufnehmen, die selbst Kinder haben und das Bleiben in einer toxischen Beziehung unter anderem damit rechtfertigen. Der Gedanke, für die Kinder zu bleiben, hat einen zugewandten, einen liebevollen Kern. Der Gedanke kommt aus dem Wunsch, den Kindern eine vollständige Familie zu geben. Stabilität, Kontinuität. Gleichzeitig erlebe ich immer wieder in meiner Beratung, dass Betroffene dabei verklären, was Kinder wirklich mitbekommen und was mit ihnen passiert. Gewalt gegen die Mutter ist immer auch Gewalt gegen das Kind. Kinder können in einem Haushalt mit Gewalt, körperlicher wie auch emotionaler, keine Stabilität erleben. Sie erleben Anspannung und Angst und lernen, sich unsichtbar zu machen. Sabrinas Tochter hat das mit ihren Briefen deutlich gesagt. Bitte glaubt nicht, dass eure Kinder nichts mitbekommen, dass sie zufrieden sind, solange sie euch nicht das Gegenteil entgegenschreien. Nicht jedes Kind hat die Kraft dazu, nicht jedes Kind glaubt, dass es gehört wird. Schaut ihr bitte hin und hört ihr bitte zu. Sabrinas Tochter ist nach dem Auszug gelöst. Sie sagt klar, dass sie den Vater nicht sehen will. Sie zögert dabei nicht. Das ist an der Stelle auch keine Beeinflussung durch ihre Mutter, wie der Vater es darstellt. Das ist das Ergebnis von dem, was dieses Mädchen erlebt hat. Kinder zeigen uns sehr genau, wie es ihnen geht, wenn wir ihnen erlauben, das zu tun und wenn wir bereit sind, hinzusehen. Warum mich das, was Sabrinas Tochter gemacht hat, so sehr berührt hat, ist, weil ich das aus meiner eigenen Geschichte kenne. Auch ich war einmal dieses Kind. Auch ich war das Kind, das seine Mutter gebeten hat, mit ihm zu gehen. Diese Geschichte und den weiteren Verlauf auch in toxischen Beziehungen habe ich hier noch nie erzählt. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Und vielleicht mache ich da mal eine separate Folge zu. Sabrinas Geschichte zeigt, wie sehr eine Beziehung eskalieren kann, wenn die Betroffene gelernt hat, alles alleine zu tragen, wenn das Bild nach außen intakt bleibt und wenn niemand hinschaut oder hinschauen kann. Sie zeigt aber auch, dass es einen Ausweg gibt, auch dann, wenn er sich anfühlt wie der Ausbruch aus einem Hochsicherheitstrakt. Sabrina hat ihren Ausweg gefunden. Wenn du gerade zuhörst und denkst, dass sich in deiner Situation etwas von dem wiederfindet, was Sabrina beschrieben hat, dann möchte ich dir sagen, du musst all das nicht alleine einordnen. Buche dir gerne deinen kostenfreien Termin mit mir, damit wir uns deine Situation gemeinsam anschauen können. Ich danke dir, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Dieser Podcast existiert, weil ich überzeugt bin, dass Geschichten wie die von Sabrina erzählt werden müssen, auch wenn sie so schwer auszuhalten sind. Und dass sie die Menschen erreichen müssen, die sich gerade fragen, ob sie verrückt sind, ob das, was sie erleben, wirklich so nicht in Ordnung ist. Bitte hilf mir dabei und leite diese Folge weiter. Bewerte den Podcast in der App deiner Wahl, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, oder schreibe einen Kommentar zur Folge. Den Podcast zu abonnieren lohnt sich, denn dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge online ist. Zwischen den Podcast-Folgen kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein Postfach holen. Meine Mutpost, ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen und aufbauenden Worten. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ja, und wenn du selbst Teil dieses Podcasts sein möchtest, wenn du deine Geschichte erzählen willst, ob sie aus einer Partnerschaft kommt, mit einem Elternteil, im Job oder einer Freundschaft, trau dich bitte. Dein echter Name bleibt geschützt und wir besprechen in einem Vorgespräch alle relevanten Fragen. Schreib mir am besten eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und ich melde mich bei dir. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.